Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Keine Verständigung auf eine Einlagensicherung, eine Verständigung aber aufs Eurozonenbudget. Und es gab die Verständigung darauf, den Rettungsfonds ESM umzubauen, der bislang vor allem Kredite an pleitebedrohte Staaten vergeben kann. Der Rettungsfonds soll nun selber Gelder bereitstellen können, wenn der Fonds, der für die Bankenrettung zuständig ist und mit Bankengeldern gespeist werden soll, nicht ausreicht. Ob das, was jetzt an Veränderungen geplant ist, die Banken der Euro-Länder wirklich stärker macht gegen neue Krisen, ob das wirklich den Steuerzahler schont, das habe ich vor der Sendung Guntram Wolf gefragt, den Direktor des Brüsseler Beratungsinstituts Bruegel.
Ja, also der ESM wird nicht mehr ein direktes Rekapitalisierungsinstrument für Banken haben und anstattdessen einen sogenannten Backstop. Dieser Backstop soll Finanzierung bereitstellen für den Abwicklungsfonds, den europäischen Abwicklungsfonds. Also falls eine große Bank oder eine mittelgroße Bank mal in Schwierigkeiten gerät und abgewickelt werden soll, dann haben wir erstmal diesen Abwicklungsfonds und dann gibt es diesen Backstop, der den Abwicklungsfonds nochmal absichern soll. De facto scheint aber die Konditionalität und die präzisen Details, wie das funktionieren soll, so komplex gestaltet zu sein, dass es sehr schwer sein wird, dieses Instrument überhaupt, diesen Backstop überhaupt zu nutzen.
Wenn Sie sagen Konditionalität, dann meinen Sie so eine Wenn-Dann-Regelung?
Ja, in der Tat. Also da geht es dann darum, wenn man zum Beispiel eine Liquiditätshilfe geben möchte bei der Abwicklung von einer Bank, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein und diese Bedingungen sind viel zu detailliert jetzt dargestellt, sodass es dann in der Praxis, wenn man in einer Situation ist, in der dann tatsächlich mal eine große Bank am berühmten Wochenende gerettet werden muss, eigentlich ein impraktikables Instrumentarium bekommt. Also insofern hätte ich mir erhofft, dass man da viel allgemeinere Regeln in den Verträgen installiert und dann möglichst darauf vertraut, dass die Institution, die dafür verantwortlich ist, nämlich das Abwicklungsboard, dass die eine gute Arbeit machen, wo es auch keinen Grund gibt anzunehmen, dass sie keine gute Arbeit machen. Und leider ist aber unsere Logik und gerade auch die deutsche parlamentarische Logik so, dass man sehr stark vorneweg Beschränkungen auferlegen möchte in den Verträgen, was dann aber eben bedeutet, dass das Instrument am Ende vielleicht gar nicht so praktikabel ist.
Warum ist es so kompliziert geworden? Auch aus Gründen, dass man misstrauisch ist gegenüber diesem Regelungsmechanismus?
Ja, das Traurige ist eigentlich, es geht hier nicht mal mehr nur um Misstrauen gegenüber dieser Institution, dem Abwicklungsfonds und der Behörde, die das macht, sondern es geht auch um Misstrauen gegenüber anderen Ländern. Es steht immer der Verdacht im Raum, sowohl in Deutschland, aber natürlich auch wie in anderen Ländern, dass am Ende dieses Instrument vor allem in anderen Ländern genutzt wird. Und ich denke, wir müssen uns dabei im Klaren sein, dass das ein gemeinsames Instrument ist in einem gemeinsamen europäischen Bankenmarkt und dass wir verstehen müssen, dass wir als Deutsche durchaus auch auf dieses Instrument irgendwann einmal zugreifen werden müssen.
Um diesen nicht ganz unkomplizierten Mechanismus kurz nochmal zu erwähnen, es gibt den Rettungsschirm, den ESM. Der soll als sogenannte Letztsicherung, als Backstop dafür sorgen, dass der Bankenabwicklungsfonds, der wieder für die Banken zuständig ist, nicht in die Verlegenheit kommt, so schnell Steuergelder mehr verwenden zu müssen für die Rettung von Banken. Klappt das?
Ja, also ich denke, wir haben schon bei der Bankenunion insgesamt Fortschritte gemacht und sind da zumindest einen Schritt in die Richtung gegangen, dass wir die Banken zwingen, tatsächlich auch sich so zu finanzieren, dass wenn es mal eine Krise gibt, sie erstmal einen Großteil der schlechten Kredite und der faulen Kredite abwälzen können auf ihre eigenen Gläubiger. Bevor man dann also in eine Abwicklung kommt und in dieser Abwicklungssituation ist, müssen erstmal ein Großteil der Lasten tatsächlich von den Aktionären und von anderen Gläubigern der Bank getragen werden. Das ist das Positive. Natürlich ist dann die Frage, wenn es mal wirklich kracht und wir eine große Bank haben, die sehr systemisch ist und die sehr mit vielen anderen Banken zusammenhängt, ob man dann in der Situation genug Instrumente hat, um das nur durch die Bankgläubiger abzuwickeln oder ob man nicht dann tatsächlich doch den Abwicklungsfonds nutzt, der dann tatsächlich auch von den Banken selber erstmal finanziert ist. Und ob dann das reicht, ist die Frage. Und wenn das nicht reicht, also das sind ja bis zu 60 Milliarden, die in diesem Ablenkungsfonds sitzen, von Banken bezahlt, wenn das nicht reicht, dann kann man eben auf dieses ESM-Instrument zugreifen als Hilfe, die aber letztendlich auch nur eine Liquiditätshilfe ist. Das heißt, es ist wirklich hier der Versuch gemacht worden, dass der Steuerzahler am Ende keinen Cent zahlen muss. Ich glaube, wenn es wirklich zu einer großen systemischen Bankenkrise kommt, dann wird der Steuerzahler doch tatsächlich wieder zumindest teilweise drankommen. Aber ich glaube schon, dass es weniger sein wird, als wir das 2008, 2009, 2010 hatten, wo ja ganz erhebliche Steuermittel in die Banken reingeflossen sind und gerade auch in Deutschland unglaublich viel Geld in die Banken gesteckt wurde, gerade auch in die öffentlich-rechtlichen Banken. Also ich glaube, da wird schon weniger in der Zukunft fließen.
Um das verständlich zu machen, geben Sie der systemischen Bankenkrise doch mal ein paar Bankennamen.
Ja, also ich meine, man kann sich ja alles Mögliche an Bankennamen ausdenken, aber wenn wir, und ich weiß nicht, welche es sein wird, aber nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel die große Deutsche Bank. Diese Bank ist riesig, ihre Bilanzsumme ist 60 oder 70% des Bruttoinlandsprodukts Deutschlands. Die hat natürlich auch einige Puffer, aber wenn es hart auf hart kommt, reichen diese Puffer vielleicht nicht. Und dann hätte das Implikationen nicht nur für das deutsche Finanzsystem, sondern für das ganze europäische Finanzsystem. Also das ist sozusagen das große Krisenszenario. Ich sage das nicht voraus, dass es passieren wird, aber wenn Sie einen Namen haben wollen, das wäre so ein Beispiel, wo dann dieser Fonds tatsächlich genutzt werden würde und wo man dann auch sicherlich noch einen Backstop zu dem Fonds brauchen würde.
Wie dringlich ist es denn überhaupt, die Eurozone fit zu machen gegen neue Krisen, also den ESM auszubauen, diesen Backstop, diese Letztsicherung einzurichten? Ist die nächste Eurokrise, die nächste Bankenkrise so sehr absehbar für Sie?
Nein, also man sieht jetzt natürlich erstmal nichts. Das Bankensystem in Europa ist besser aufgestellt, als es das schon seit Jahren ist. Wir haben keine systemische Bankenkrise derzeit in Sicht und die Aufsichtsbehörden geben auch nirgendwo direkt jetzt Alarm. Aber es ist ja so, diese doch sehr strukturellen und institutionellen Verbesserungen sollte man ja idealerweise gerade dann machen, wenn die Sonne scheint und nicht, wenn es regnet. Wenn man es nämlich dann erst macht, wenn es regnet, dann wird das Haus eben nass. Das heißt, der Steuerzahler muss zahlen, so wie es bei der letzten, wie der Steuerzahler ja bei der letzten Krise erheblich zahlen musste. Also insofern kann ich nur dafür plädieren, man muss jetzt handeln, jetzt, solange es relativ gut aussieht. Jetzt kann man sich eher auch politisch einigen auf Mechanismen, die auf europäischer Ebene Sinn machen. Weil wenn wir dann in einer Krise sind und keine vernünftigen europäischen Mechanismen haben, dann kommen wir wieder dahin zurück, dass jedes Land auf sich alleine gestellt ist, dass es das allein macht und dass wir dann wieder tatsächlich auch systemische Effekte haben, dass ganze Länder untergehen und enorme Schwierigkeiten haben. Und genau das will man ja verhindern. Man will ja gerade die Banken von den Staaten entkoppeln.
Sie haben die Kompliziertheit der Regelungen kritisiert, aber für vollends untauglich halten Sie die jetzt getroffenen Vereinbarungen nicht?
Genau, also ich denke, die Regelungen sind zu kompliziert. Komplett untauglich sind sie nicht. Ich hätte mir was Besseres erwünscht, aber es ist auf jeden Fall besser als gar nichts bei diesem Abwicklungsbereich. Vom Eurozonenbudget hingegen bin ich sehr enttäuscht. Ich glaube nicht, dass wir da tatsächlich einen Schritt nach vorne gegangen sind.
Weil Ihnen zu viele Lücken in den Vereinbarungen sind, was das Budget angeht?
Ja, das Eurozonenbudget ist letztendlich eine Variation, so wie es jetzt konstruiert wurde, eine Variation des derzeitigen EU-Haushalts. Da geht es vor allem um Strukturhilfen und man kann nur sehr schwer erkennen, wo der Mehrwert dieses Eurozonenbudgets ist im Vergleich zu dem aktuellen EU-Haushalt.